Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast, heute mit Christine Watti. Und hier folgt eine Deluxe-Ausgabe unseres Podcasts, in dem es sich eigentlich nur um Fußball dreht. Normalerweise ist es nicht so unser erstes Popkulturthema, das wir in diesem Feed und auch in unserer Radiosendung im Deutschlandfunk Kultur anbieten. Aber dieser Woche haben wir uns anders entschieden, denn wir beschäftigen uns mit der Aufregung rund um den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, der am vergangenen Wochenende im Stadion auf Transparenten geschmäht wurde mit der Zuschreibung Hurensohn und außerdem mit einem Fadenkreuz über Hopps Gesicht. Es gab beinahe Spielabbrüche, Riesenaufregung, Diskussionen über den DFB versus die eigenen Fans, Gesellschaftsfragen lagen auch darin. Also es wurde ganz schön viel geredet und wir klären in diesem Kompressor Deluxe auch nochmal, wie es eigentlich ganz genau dazu kam, zu dieser Aufregung, zu all diesen Diskussionen und schauen uns aber auch nebenbei alle möglichen Popkulturreferenzen an, die in diesem ganzen Geschehen liegen und gehen natürlich der Frage nach, wie politisch Fankurven eigentlich sein sollen und auch, wie differenziert der Sportjournalismus reagieren müsste in solchen Situationen. Dazu habe ich zuerst gesprochen mit Mara Pfeiffer, sie ist Journalistin und Fußballfan, und außerdem mit André Reisin, er ist wiederum auch Journalist. Und ich wollte von Mara Pfeiffer als erstes wissen, wie für sie denn eigentlich irgendwie die Causa Dietmar Hopp, wenn man sie so nennen darf, zusammenpasst mit unserem Popkulturmagazin. Das heißt also, wie viel Popkultur eigentlich in der gesamten Fußballwelt drin liegen.
Ich bin generell der Meinung, dass im Fußballstadion sehr viele Themen verhandelt werden, die prinzipiell gesellschaftlich und damit natürlich auch popkulturell eine Bedeutung haben. Und dass da aber leider Gottes, was man auch an dieser Geschichte gerade jetzt wieder sieht, oftmals nur dann hingeschaut wird, wenn man eine Chance, würde ich fast sagen, sieht, zu problematisieren, aber nicht, wenn da positive Dinge passieren und gerade in den Kurven und wenn wir von Dingen wie Choreografien und Tapeten sprechen, passieren eigentlich sehr, sehr viele sehr positive Dinge und viele von diesen Transparenten haben durchaus auch kulturelle und popkulturelle Anlehnungen in der Vergangenheit schon gehabt.
Ich würde das eben gesagt auch nochmal gerne ergänzen darum, dass halt gerade die popkulturellen Referenzen auch, wenn man sich Stichwort Choreografie, also das ist ja schon letztlich in sich selbst eine Kulturreferenz, aber auch an anderen Stellen, also ob das so Che Guevara-Fahnen sind beispielsweise oder ob das Filmmotive sind, die da übernommen werden und dann anders ausgedeutet oder auch entsprechend bekannte Schauspieler in irgendwelchen Rollen, die auch häufig als sozusagen abgewandelte Zeichnungen drauf sind. Also die popkulturellen Referenzen in den Kurven sind total mannigfaltig und vielfältig und auch offensichtlich für Leute, die da hingucken.
Wenn man auf dieses, also dieses, den Kulturbegriff benutzen will in diesem ganzen Zusammenhang, dann geht es natürlich um die Fankultur. Dann fällt und viel vor allem in den letzten Tagen immer schnell natürlich die Zuschreibung der vielleicht Auslöserwut auf die sogenannten Ultras. Das ist auch so ein Fan-Mysterium für Leute, die sich damit vielleicht nicht so richtig auskennen. Mara Pfeiffer, was sind die Ultras eigentlich? Also welche Rolle spielen die vielleicht jetzt in diesem Konflikt so ein bisschen, aber eben auch wirklich in so einem Stadion?
Also bei den Ultras finde ich es wirklich total interessant, wie schablonenhaft die gesellschaftlich wahrgenommen werden. Es hat leider Gottes, da müssen wir uns in unserem Berufsfeld sicherlich auch ein bisschen an unsere Nase fassen oder müssen sich bestimmte KollegInnen an die Nase fassen, auch was mit ihrer Darstellung zu tun. Ultras sind unglaublich viel. Sie sind vor allem erstmal eine Jugendkultur. Sie sind ein Bereich, wo also sehr viel soziales Engagement tatsächlich passiert. Viele Ultra-Kopierungen bundesweit haben sich in den letzten Jahren ganz massiv eingesetzt im Kampf gegen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus. Ultras sind politisch, sie sind kritisch, sie versuchen den Fußball so zu erhalten, wie sie ihn ja lieben und wie ihn auch, also sicherlich viele andere Fans lieben. Sie versuchen sich gegen eine Überkommerzialisierung einzusetzen. Ultras sind aber, und auch das liegt ein Stück weit natürlich an der Jugendkultur, auch nicht immer so glatt und so konform, wie das vielleicht der eine oder andere, der Fußball eher als Produkt betrachtet, gerne hätte. Es liegt also in einer Jugendkultur sicherlich drin, dass man auch Grenzüberschreitungen eben tatsächlich ja vornimmt. Das ist wiederum die Seite, die eben sehr viel Darstellung findet. Und ich finde es immer schade, dass es da so sehr wenig Differenzierung gibt in der Betrachtung, auch seitens der anderen Fangruppen tatsächlich.
Ich habe mir vor dieser Sendung sowieso Spiegelstriche untereinander geschrieben mit all den Themen, die in dieser ganzen Geschichte der letzten Tage liegen. Also jetzt haben wir schon zumindest mal die Ultras ein bisschen angeschnitten oder die Existenz und damit auch das dahinterliegende Ding, was oftmals eben so verkürzt dargestellt wird. Man müsste eigentlich über den Drei-Stufen-Plan des DFB sprechen, die Wiedereinführung der Kollektivstrafen, die Hierarchisierung auch von Verletzungen, die also im Stadion passieren. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Ich sage das nur mal als einen kleinen Cliffhanger, auch für Leute, die vielleicht denken, ich verstehe immer noch nicht die ganze Geschichte. Vielleicht die schwierigste Frage, aber die auch eine schöne Überschrift sein könnte. Bringt dieses oder brachte diese Ereignisse vom letzten Wochenende, brachten die tatsächlich das hässliche Gesicht des Fußballs zum Vorschein? Das ist so eine Formulierung von Karl-Heinz Rummenigge und die man natürlich mal so allgemeiner auch über den gesamten Fußball stellen kann. Also ist diese ganze Stadionsituation und der Fußball, befriedet der eher Menschen oder holt der tatsächlich in diesen Situationen das Schlechte aus ihnen heraus?
Also beides würde ich sagen. Ich bin da jetzt nicht 100% hier bei der These, dass man da sozusagen Ersatzhandlungen vornimmt und deswegen dann weniger gewalttätig vielleicht ist, als man es sonst wäre. Natürlich ist Stadion ein Ort, wo Emotionen auch gelebt werden und wo auch spontan Ausbrüche passieren, die man vielleicht im Alltag nicht so hat. Das ist ja auch ein Grund, dahin zu gehen, um ehrlich zu sein. Ob das sozusagen eine befriedende Wirkung hat, vermag ich mir nicht anzumaßen, weil wir das ja auch letztlich nicht wissen. Also wer schon mal in Pompeji war, weiß, dass da im alten Rom schon mal 2 Jahre die Arena geschlossen wurde, nachdem sich die Pompeianer damit einen Nachbarort im Stadion geprügelt haben. Also von daher, das vermag ich so nicht zu sagen. Ich glaube, dass man halt sehen muss, dass diese Jugendkultur, von der hier auch zu Recht schon gesprochen wurde, natürlich immer auch ein Moment der Rebellion, ein Moment des über die Stränge Schlagens in sich birgt. Und das ist auch meines Erachtens tatsächlich das Vorrecht sozusagen der meines Erachtens größten Jugendbewegung, die wir zurzeit haben. Von daher, wer glaubt, dass da immer nur Sachen passieren, die 50-Jährigen in VIP-Logen gefallen, der hat, glaube ich, auch schon nicht ganz verstanden, was Jugendkultur ist. So, und das gehört für mich dazu. Es ist aber nicht das Wesen des Ganzen. Es geht nicht darum, dass alle Leute da permanent irgendwie gewalttätig sind oder das hässliche Gesicht zeigen, sondern wir haben ja auch eine Gesellschaft, die nicht konfliktfrei und die nicht gewaltfrei ist, und es bildet sich da eben in Teilen auch ab und in Teilen gestaltet es sich auch anders. Was man den Ultras aber einfach erstmal auch zugute halten muss, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, gerade weil ich diese Erfahrung auch habe, wenn man sich anguckt, wie dominant teilweise in bestimmten Kurven, aber auch in vielen, ehrlich gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er Rechtsradikalismus war, wenn Sie sich mal alte Bilder angucken, wie viele Reichskriegsfahnen da einfach so wehen, ja, dann muss man sagen, das ist ein ganz großes Verdienst von Ultra in Deutschland, dass sie damit Schluss gemacht haben. So. Und wenn das nicht endlich mal auch in der Breite ankommt, dann haben wir ein Problem mit der Bewertung des Ganzen.
Wir haben es heute mit Fußball zu tun und den Ereignissen des letzten Bundesliga-Wochenendes, währenddessen der Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp auf Transparenten im Stadion beleidigt wurde, bevor ihn eine Welle der Solidarität aus seinen eigenen Reihen schön eingekuschelt hat und auch noch dazu der DFB-Drei-Stufen-Plan aus der Misere geholfen hat. Und der aber sonst übrigens, so auch die Vorwürfe, natürlich in rassistischen Kontexten bisher nicht so stringent durchgezogen wurde. Darüber sprechen wir hier im Deutschlandfunk Kultur. Mara Pfeiffer, in ganz kurz betrachtet, geht es also einfach um die Story, die Ultras beleidigen irgendwie diesen reichen Typen. Aber ich glaube, wir brauchen doch noch eine Runde mehr Kontext. Was ist denn der Ursprung dieser ganzen Wut oder zumindest dieses Zeichens, das da ja auch gesetzt wurde, in dem gesagt wurde, hier, wir kennen zwar euren DFB-3-Stufen-Plan, aber wir machen jetzt hier mal ein bisschen Alarm.
Das sind ja tatsächlich zwei Fragen. Also zum einen gibt es natürlich eine Geschichte zwischen Dietmar Hopp und verschiedenen Fanszenen, speziell der Dortmunder. In aller Kürze kann man dazu sagen, dass die Dortmunder Fans die nächsten 2 Jahre als Bewährungsstrafe aufgrund von Schmähungen in Richtung Dietmar Hopp nicht nach Hoffenheim ins Stadion dürfen. Diese Bewährungsstrafe wurde dann umgewandelt. Das haben die Szenen also sicherlich auch nicht zu Unrecht verstanden als einen Bruch der Zusage. Es werde keine Kollektivstrafen mehr geben. Das ist jetzt nur also die ganz aktuelle Entwicklung in dieser Geschichte. Und darauf wurde eben reagiert, indem man diesen eigentlich längst eingemotteten Protest also wieder ausgepackt hat, auch also mit den bekannten Symboliken, Fadenkreuz und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass ja jetzt teilweise es ein bisschen so rüberkommt, als wäre dieser Drei-Stufen-Plan total neu und als hätte sich den jemand irgendwie jetzt vor vergangene Woche ausgedacht. Tatsächlich gibt es den ja schon über 10 Jahre. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, die Kritik und wie ich finde auch absolut berechtigte Kritik ist, dass es eben in der jüngeren Vergangenheit also durchaus rassistische Vorfälle im Stadion gegeben hat, dass Sexismus im Stadion sowieso ein Riesenthema ist. Also ja, sogar in der Beleidigung Dietmar Hopps mit dem Hurensohn. Gerade in Hoffenheim selbst gibt es das sehr unschöne Plakat Freiburger Fotzen, was da also regelmäßig irgendwie hingehalten wird. Und warum greift dieser Plan jetzt ausgerechnet dermaßen prominent, wenn eben Dietmar Hopp beleidigt wird und nicht, wenn zuletzt tatsächlich Menschen eben diskriminiert oder rassistisch oder sexistisch beleidigt wurden, die sich also längst nicht so zur Wehr setzen können, wie er das nun mal eben kann? Das ist eine sehr berechtigte Frage und auch eine sehr berechtigte Kritik, wie ich finde.
André Reisin, ist Dietmar Hopp diskriminiert worden in diesem Fall?
Nein, weil wir da einfach auch mal trennen müssen zwischen dem, was eine Beleidigung ist, die auch nicht in Ordnung sein muss. Also ich will es überhaupt nicht verteidigen, jemanden so zu nennen, aber es ist keine Diskriminierung, weil er gehört keiner Gruppe an, die hier diskriminierbar ist. Das heißt, wir haben ganz klar auch, also wirklich in der Definition, auch wenn man sich die Regeln anguckt, wo der Drei-Stufen-Plan herkommt, einfach, da geht es um Rassismus, da geht es um die Abwertung qua Zugehörigkeit zu einer marginalisierten Gruppe. So, nichts davon trifft auf Dietmar Hopp zu und deswegen ist er auch nicht diskriminiert worden. Er ist beleidigt worden.
Aber es wurde ja erweitert um diese Erklärung, dass diese Darstellung des Kopfes im Fadenkreuz nach den rassistischen Morden von Hanau nicht erträglich sei, oder? So ist doch dieser Drei-Stufen-Plan dann nochmal ergänzt worden in diesem konkreten Fall. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, naja, das ist ehrlich gesagt umstritten und schwammig, ne? Inwieweit da überhaupt das ist Gegenstand der Diskussion, weil es haben gestern zum Beispiel die Zweitliga-Clubs einen riesigen Fragenkatalog an den DFB geschickt, wie das denn alles genau zu verstehen ist. Mhm. Ich sag's mal so, das wird jetzt behauptet, man hätte das sozusagen mit integriert und dann gibt es diese sogenannte persönliche Diskriminierung. Ich will mit dem Fadenkreuz, ich finde, das ist ein extra Thema, da kann man auch wirklich sehr klar sagen, dass das natürlich, wenn man es wirklich wortwörtlich so meint und versteht, Menschen ins Fadenkreuz zu nehmen, dass das nicht in Ordnung ist und dass man dagegen auch vorgehen kann. Mir geht es hier um den Begriff der Diskriminierung und die für mich unsägliche Vermischung mit Hanau und solchen Sachen. Das muss man auch mal klipp und klar sagen. Hier werden massive gesellschaftliche Gewaltverhältnisse, unter denen Menschen leiden und betroffen sind, bis hin zum Mord, in einen Topf geworfen mit einer Auseinandersetzung, die auf symbolischer Ebene seit Jahren läuft, an der Dietmar Hopp auch nicht ganz unwesentlich beteiligt ist. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, unerträglich, das sozusagen einfach so zusammenzuschmeißen und zu sagen, wegen Hanau jetzt das und das. Mhm. Wenn überhaupt, dann kann man sagen, wegen Hanau solltet ihr endlich mal verdammt nochmal mehr gegen Rassismus machen.
Also damit ist, glaube ich, das stimmt total, man kann dieses Fadenkreuz, müsste man nochmal als extra Thema rausnehmen. Ich bin noch natürlich an dem Hurensohn hängen geblieben, aber auch daran, dass es dann ja in dieser ganzen sprachlichen Situation, die dann also da entstanden ist, auf einmal dazu kam, dass Karl-Heinz Rummenigge von Hopp als einem Ehrenmann gesprochen hat, was so kurz vor einem ausgeliehenen Ich küsse dein Auge war oder so. Also so eine ganz komische Formulierung an dieser Stelle. Wie habt ihr das oder wie haben Sie das empfunden, Mara Pfeiffer? Also wie dann auf einmal hantiert wird mit den Begriffen auf der einen Seite, die man aus natürlich total berechtigten Gründen kritisieren kann, aber dann auch wiederum, womit quasi zurückreagiert wurde. Also dieser Ehrenmann als Beispiel.
Ich fand ehrlich gesagt in dem ganzen Vokabular, was da dann genutzt wurde, sehr viel, sehr unerträglich. Also dieses ganze Hochgejäse und diese Hysterie mit dem schwärzesten Tag im Fußball, dass man so Dietmar Hopp plötzlich irgendwie zeichnet, als wäre er ja also fast schon eine engelsgleiche Kreatur, die also da niedergeschwebt ist, um irgendwie dem Fußball und der Gesellschaft Gutes zu tun. Ein DFB-Präsident Fritz Keller, der irgendwie im Fernsehen sitzt und erklärt, der hat sein ganzes Geld quasi der Gesellschaft geschenkt. Also diese Überhöhung, das bringt überhaupt nichts, ja, weil das, was man ja also kritisieren kann, nämlich, dass es eine Beleidigung gab, das ist immer Mist, völlig egal, wer beleidigt wurde. Also als ob es jetzt schlimmer wäre, jemanden zu beleidigen, der vermeintlich irgendwie ein besserer Mensch ist, als jemanden, der vielleicht irgendwie in seinem Leben schon Mist gebaut hat, ist ja total unerträglich. Und dieses so zu unterstellen, jetzt sei der Tiefpunkt erreicht im Stadion. Der Tiefpunkt wurde an ganz anderen Stellen erreicht. Der Tiefpunkt wurde erreicht, als gegen rassistische Vorfälle nicht eingeschritten wurde. Tiefpunkte wurden erreicht in der Causa Mesut Özil, als man einen Nationalspieler komplett irgendwie den Leuten zum Fraß vorgeworfen hat. Bei irgendwelchen Vorfällen bei Nationalspielen, wo also mit Affenlauten und mit sonstigen Beschimpfungen Spieler irgendwie wirklich also aufs Übelste angegriffen wurden. Das waren Tiefpunkte. Alle diese Tiefpunkte hat man einfach vorbeiziehen lassen. Und jetzt greift man sich also diesen einen sehr privilegierten Menschen heraus und tut so, als wäre dessen Schutz irgendwie so das höchste Gut im Fußball. Und ich finde es einfach, also es ist wirklich unerträglich.
Mara Pfeiffer. Ja,
kann ich vielleicht ganz kurz noch was sagen? Also nur als Ergänzung. Der Begriff Ehrenmann, der da von Bayern benutzt wird, das haben sie 2018 schon mal gemacht in einer Erklärung, als sie sich dazu schon geäußert haben. Und auch hier muss man einfach sagen, es gibt da eine sehr enge Verbindung. Dietmar Hopp baut in München die neue Basketballhalle. Bayern ist Premium-Partner von SAP. Das heißt, man ist da einfach auf dieser auch Männer-, Entscheider-, Boss-Ebene irgendwie miteinander im Boot. Und dann denkt man sich halt auch solche Begriffe aus, wie sich Männerklicken das gerne ausdenken.
Und hält sich fast an den Händen am Schluss. Oder in einer Szene, es hat aber nicht ganz geklappt, aber das ist jetzt ein
Bromance.
Aber das ist jetzt so ein wahnsinniger Insider, da kann man allen nur empfehlen, sich diese Szene anzuschauen, weil sonst versteht man es nicht, wie Karl-Heinz Rummenigge nach der Hand von Dietmar Hopp greift, aber das geht so ein bisschen daneben. Aber das ist nur so eine kleine, natürlich total visuelle Szene, die vielleicht aber auch was aussagt. Das Gesicht eines Fußballmäzens im Fadenkreuz, eine Beleidigung auf einem anderen Transparent, ein reagierender Fußballbund und jede Menge Fragen an das Verhältnis Fans und Fußballfunktionäre. Ein schlimmes Ranking der Bedeutung von Beleidigungen im Fußballstadion. Also ist mit 10 Beleidigungen irgendwie schlimmer als Rassismus? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mit diesen Themen befasst sich die Berichterstattung für dieses, auch vor diesem Bundesliga-Wochenende und wir eben auch hier im Kompressor Deluxe im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast sind Mara Pfeiffer, Journalistin und Fußballfan und André Reisin, Journalist. Wir wollen nun mal in diese lustige Zukunft schauen, wie es weitergeht. Wer die ersten Teile übrigens dieses Gesprächs im Deutschlandfunk Kultur verpasst hat, gibt es natürlich auch als Podcast. Heute Abend beginnt der 25. Spieltag mit der Partie Paderborn gegen Köln. André Reisin, was meinen Sie, wie diese Partien diesmal verlaufen werden?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich glaube, dass man ja jetzt bei den Pokalspielen unter der Woche schon gesehen hat, dass sich die Fanszenen sehr stark auf so eine Ironieebene verlegt haben. Also Eintracht Frankfurt hatte das schöne Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter, als Kurventransparent zum Beispiel. Ich glaube, dass da jetzt sich viele Verantwortliche von den Fanszenen am Nasenring durch die Manege gezogen werden, indem man halt genau versucht, diese Grenze zu treffen und zu gucken, was macht ihr denn jetzt? Dass es jetzt wirklich nochmal direkt zu Fadenkreuz etc. kommt, glaube ich persönlich eher nicht. Aber ich würde es auch nicht ausschließen. Es kommt halt auch auf die einzelnen Szenen an und die sind halt auch sehr unterschiedlich.
Mara Pfeiffer, wenn man sich das anschaut, dieses schöne Zitat Sohn einer Mutter, ist ja schon so ein Weiterdreh von eben diesen Beleidigungen, die stattgefunden haben und aber damit ja auch weiterhin eine Aussage, auch wenn es total ironisiert ist. Wenn jetzt diese Fans auf dieser Welle weitermachen würden und würden sozusagen ihren eigenen Protest auf so eine ironische Ebene heben, ist das dann aber immer noch Protest oder nimmt man damit möglicherweise dem Ganzen so ein bisschen den Boden?
Man kann ja beides tun. Also man kann ja sowohl ironisch als auch tatsächlich sachlich-inhaltlich protestieren, eben ohne Beleidigung. Und auch das hat man an den Spielen unter der Woche gesehen. Also es gab ja beispielsweise auch so Banner wie 2017 Kollektivstrafen abgeschafft, nun Hopp hofiert und 2 Schritte zurückgemacht. Da wurde dann zwar noch hinten dran gesetzt, fick dich DFB. Trotzdem also gab es da dann natürlich eine berechtigte Kritik, dass überhaupt die erste Stufe des Plans geschaltet wurde. Es gab andere Plakate, sowas wie ein Milliardär wird beleidigt, das Volk ist empört, bei Katar Rassismus und Co. hat es keinen gestört. Das war von Linz aus tatsächlich. Also sprich eine kritische Auseinandersetzung in den Kurven, die ich auch für sehr notwendig halte, nicht nur mit dem Thema, sondern prinzipiell, die kann und die sollte auch weiter stattfinden. Wenn man den Ultras einen Rat geben möchte und falls sie sich überlegen sollten, den anzunehmen, dann wäre das sicherlich auf diese Symbolik mit dem Fadenkreuz zu verzichten, weil es einfach so ist, dass nachvollziehbar ist, dass Leute, die nicht hergehen und jede Erklärung lesen, in der die Ultras sagen, sagen, wir meinen das symbolisch im Sinne von, wir nehmen ihn kritisch ins Fadenkreuz. Es hat also keinen Aufruf zur Gewalt von unserer Seite gegeben. Gibt es aber halt eben tausende Menschen, die sehen einfach nur dieses Fernsehbild und das ist das, was sich einprägt und das ist sicherlich was man dann also lassen sollte in Zukunft, einfach auch um sich selbst aus der Linie zu nehmen.
Das bedeutet ja aber fast, dass man quasi hinter diese Protestformen wie in jedem Chat mit Leuten, mit denen man gerade nicht auf einer Wellenlänge ist, so Zwinkersmilies hinten dran bauen muss. Ne? Also als würde man dann irgendwie das nochmal erklären müssen, damit dann auch wirklich allen klar ist, wer gerade was wie meint, wann es ernst gemeint ist und wann es aber ironisiert ist.
Das glaube ich tatsächlich nicht, also weil das würde das Ganze auch auf einer Ebene verkomplizieren, die dann sicherlich allen Beteiligten irgendwie die Lust daran vergehen lässt. Aber man kann sich ja von bestimmten Symboliken trennen. Also man kann ja auch anerkennen, beide Seiten können ja sagen, dass wo Fehler gemacht wurden. Und man kann sicherlich sagen, okay, wir haben hier einen inneren Kontext, in dem das vielleicht verständlich ist. Aber die Lesart von außen also ist so eindeutig katastrophal, dass wir eben auf ein bestimmtes Symbol verzichten. Das schließt ja ganz viele andere. Symboliken überhaupt nicht aus.
André Reisin, können Sie in, sagen wir mal, 20 Sekunden kurz noch sagen, was jetzt als nächstes passieren muss, damit möglicherweise sogar was Konstruktives aus diesem ganzen Schlamassel hervorgehen kann?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt so schnell konstruktiv zu wenden ist. Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel am DFB, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel an den Verbänden, dass man da auch von deren Seite einen Schritt zurücknimmt und einsieht letztlich, dass man da mit dieser Ansage an die Schiedsrichter, die Spiele zu unterbrechen, auch eine Eskalation konzertiert selbst herbeigeführt hat, die man sich komplett hätte sparen können, meines Erachtens. Und das wäre für mich der erste Schritt. Die Kurven werden reagieren, wie sie reagieren. Ich möchte da ehrlich gesagt keine Tipps sozusagen geben, weil ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe gewissermaßen, so sehe ich mich nicht, dass ich jetzt denen sage, was sie zu tun hätten. Ich glaube, dass es hier wirklich darauf ankommt, dass man, und das haben ja auch einige von anderen Vereinen, also jetzt auch Funktionäre, es gab eine Stellungnahme von Werder Bremen, auch von Dortmund, schon gesagt, dass man da auch ein bisschen wieder gucken muss, wie man von der Seite aus zurück in den Dialog kommt. Und dann kann sich das wahrscheinlich auch wieder beruhigen.
Hier ist der Kompressor Deluxe, unser Spezial im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind quasi im Bundesliga-Stadion nach Hopp. Das klingt schon fast wie eine Zeitrechnung, man könnte auch sagen nach der Causa Hopp. Wir haben mit den Journalistinnen Mara Pfeiffer und André Reisin die Schmähungen des Hoffenheim-Mäzens Dietmar Hopp darüber gesprochen und über vor allem die Diskussion, die daraufhin zwischen DFB, Ultras, Fans und Gesellschaft ausgelöst wurden. Dazu gibt es ja auch gleich prompt was Neues zu erzählen, denn Agenturen berichten jetzt, dass sich die Fußball-Bundesliga am Wochenende auf erneute Fanproteste einstellen muss. Es gab zwar einen recht versöhnlichen Krisengipfel zwischen DFB, DFL und Fans, aber jetzt stehen die Zeichen, wie die Meldung sagte, wieder auf Konfrontation. Der Zusammenschluss der Fanszenen Deutschland, der hatte angekündigt, dass man es möglicherweise wieder bis zu Spielabbrüchen bringen wollen würde. So, aktueller Stand in Sachen Fußball. Ein Kritikpunkt aber in all dieser Geschichte war auch die Berichterstattung, die zunächst, so fanden zumindest einige Beobachterinnen, zu Lasten der Fans zu gehen schien. Und ich spreche genau darüber jetzt mit dem Sportreporter Dirk Jacobs. Schönen guten Tag, Herr Jacobs.
Schönen guten Tag.
Wie haben Sie denn das Wochenende bzw. den letzten Samstag erlebt aus Ihrer Sportreporter-Sicht?
Ich war an dem Tag nicht im Einsatz und saß sozusagen zu Hause auf der Couch als Programmbeobachter. Da hat man es ja auch immer, muss man zugeben, etwas einfacher, ne? Alles ein bisschen in Ruhe zu beobachten und schaute zunächst die Live-Übertragung des Dortmund-Spiels, wo es dann auch zu Rufen von der Tribüne kam, Hopp Hurensohn, was der Schiedsrichter dann ahndete, auch mit einer Unterbrechung, einem drohenden Sanktionen, was mich in dem Moment, wie gesagt, man sitzt da in Ruhe, kann reflektieren, verwunderte. Ich dachte, was macht der DFB denn heute? Wie weit will denn der DFB mit seinen Schiedsrichtern da heute durchgreifen? Komisch, wo soll das enden? Und etwas später sagte mein Sohn, ich soll mal umschalten, Hoffenheim gegen Bayern, da geht's völlig ab. Dann habe ich umgeschaltet und mir das angeschaut. Sie haben ja selber in der Sendung schon gesprochen, was dort alles passiert ist. Ich erlebte dann eben einen Live-Kommentar dazu, der dann auch sehr deutlich die Fans als Verursacher ausmachte, kritisierte, also eine Szenerie, in der es einen beleidigten, ja auch sichtbaren Dietmar Hopp gab, einen solidarisierenden Karl-Heinz Rummenigge, dieses Beifallgeklatsche und das Ballgeschiebe, also diese Solidaritätsbekundung, alles gegen die vermeintlichen Zerstörer des Fußballs, die dann auch verbal so ausgemacht wurden vom Kommentator auf der Tribüne. Da fielen auch die üblichen Begriffe von Idioten bis sogar hin zu Leuten, die einfach ein Problem darstellen für unsere Demokratie im Hintergrund dessen, was wir sonst alles zu berichten haben an Hass und Hetze. Also es wurde da so ein bisschen in einen Topf geworfen und dann dachte ich mir, uiuiui, jetzt geht's aber ein bisschen weit in der Kommentierung. Bin dann dran geblieben, wollte unbedingt wissen, was die Kollegen von der Sportschau machen. Da ging es dann in dieselbe Richtung, inklusive der Moderation, dass es immer schlimmer wird in den Stadien. Und auch abends das aktuelle Sportstudio im ZDF blieb sozusagen in diesem Tenor, in diesem Erzählsatz. Hier sind Chaoten auf der Tribüne, die sind schuld, dass wir heute so eine Situation haben, dass nicht mehr Fußball gespielt werden kann und dass Grenzen überschritten worden sind. Mhm. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man aber sehen muss, dass hier die Schiedsrichter mit ihren so drohenden Spielabbrüchen eigentlich diese Szenen in Hoffenheim überhaupt erst verursacht haben. Ja, es waren ja nicht ursächlich die Fans. Und die Fans, hatte ich auch sofort den Eindruck, es gab kein Fadenkreuz, hatten ja eigentlich sogar die Bayern-Fans keine neue Eskalationsstufe gezündet, sondern das maximal Schlimme, was da zu lesen war, war dieser Begriff Hurensohn, der natürlich nicht geht, aber wo man sich fragt, war das jetzt alles notwendig an Konsequenz? Und die Medien, also über die Fernsehberichterstattung der drei Sender, die ich jetzt gesagt habe, blieb bei diesem klaren Erzählsatz, die Schuld ist auf den Tribünen.
Ich habe eigentlich erwartet, weil ich nicht jedes Detail der Berichterstattung verfolgt habe, dass es einen Unterschied geben würde zwischen der Live-Situation für den Sportreporter, der wahrscheinlich deine Aufregung sieht und in dem Moment möglicherweise anders reagiert, eben wie Sie es ja selber beschrieben haben, als jemand, der von außen drauf guckt und sagt, warte mal kurz, ist vielleicht ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und dann der anschließenden Berichterstattung. Jetzt haben Sie viele Beispiele erzählt, wo das eigentlich alles in dieselbe Richtung geht. Können Sie denn erzählen, warum das Bild tatsächlich nicht auch nicht im Nachhinein so ein bisschen vielschichtiger erzählt wird, sondern da relativ schnell Zuschreibungen offenbar passieren?
Da muss ich jetzt sozusagen, da habe ich Verständnis für die Kollegen von ARD und ZDF und muss ich ein bisschen Schutz nehmen, denn obwohl es nicht live ist, geschieht es doch unter enormem Zeitdruck. Die Sportschau geht kurz danach auf Sendung. Der ARD-Kollege hat dann 80% seines Beitrags in Hoffenheim schon geschnitten und dann passiert plötzlich das. Der muss in sehr, sehr kurzer Zeit dann auch nochmal diese Situation verarbeiten und ist kurz danach auf Sendung. Also da ist nicht viel Zeit. Der Sportstudio-Reporter hat genauso wenig Zeit. Der muss auch noch einen langen Riemen schneiden, ist alleine da vor Ort, hat außer dem Kamerateam keine Hilfe und muss auch, also der hat nicht etwa, dass wir denken, der hat ja von 17.30 Uhr bis 23 Uhr alle Zeit der Welt. Das ist viel mehr Zeitdruck, als man denkt. Insofern so viel Zeit zur Reflexion ist nicht, zum Beispiel auch nicht, um da in Ruhe mal mit irgendwelchen Fans zu reden, das geht am Samstag selbst nicht. Und dann waren natürlich die Bilder, die dann auch geliefert wurden und also dieser Erzählsatz, der war so einfach und schlicht in sich und so in sich ja kongruent. Und die Kollegen um einen herum machen das auch alles, das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt dann so eine Art Schwarm, Intelligenz will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt diese Schwarmverhalten, die machen das so, die machen das so. Ich erzähle doch jetzt die Geschichte nicht komplett anders. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Also in dem Punkt kann man das zumindest etwas in Schutz nehmen.
Dieses Geschwindigkeitsargument, das kann ich absolut verstehen. Was zumindest ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, dass es ja, das haben wir auch in dieser Sendung schon gehört, dass es natürlich auch eine Vorgeschichte gibt zwischen den Auseinandersetzungen. Also die haben ja auch alle Leute, die sich den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftigen oder sehr viel Zeit ihres Tages, ja auch im Kopf. Also und das macht ja auch dann wiederum, hat den Einfluss darauf, wie man eine Geschichte eigentlich beurteilt.
Ja, aber in dieser Vorgeschichte ist natürlich auch schon, da haben wir seit Wochen und Monaten, haben wir dieses Bild der Chaoten, sei es, ob sie Pyro zünden oder Plakate hochhalten. Sie werden immer betitelt als Chaoten, Idioten, die den Fußball, die eher schädlich sind für den Fußball. Das ist so ein Erzählsatz, der sich irgendwie eingespielt hat.
Okay, dann frage ich nochmal anders, weil wir eben auch hier in dieser Sendung viel über diese Fankulturen und auch eben die differenziertere Betrachtung der Ultras gesprochen haben. Dieses Gefühl für Fankulturen und wie die eben unterschiedlich sind und wie man eben nicht so gut pauschalisieren sollte und wie Gruppen und vor allem ein großes Stadion voller vieler Menschen da ganz unterschiedliche Perspektiven auch auf ein Spiel hat oder auf eine Motivation, sich zu empören oder auch nicht. All diese Details, die müssten natürlich ja eigentlich die Sportjournalistinnen und Journalisten wirklich immer mitlaufen haben. Also da frage ich mich an dieser Stelle oder frage einfach Sie, dieses Gespür für Fankulturen zu haben, wenn das doch der Hauptfokus der eigenen Arbeit ist das vielleicht ein bisschen ausgeprägt an mancher Stelle?
Ja, das würde ich sagen. Also das Hauptaugenmerk liegt auf dem eigentlichen sportlichen Geschehen. Und man ist natürlich im Alltag immer näher dran an den Funktionären, an den Vorstandsvorsitzenden, an den Managern und Sportdirektoren und Trainern. Kurzum an der offiziellen Seite des Fußballs, mit denen will man ja auch weitersprechen. Mit denen hat man abseits der Kameras und Mikrofone auch mal ein nettes Pläuschen. Dadurch ist da einfach auch ein bisschen mehr Nähe und man hat keine, also die schreibenden Kollegen nehme ich da jetzt ausdrücklich aus. Ja, die haben immer ein etwas ausgeruhteres und differenzierteres Bild. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Schlagseite des Fernsehjournalisten.
Das war unser Kompressor Deluxe in dieser Woche mal zum Thema Fußball. Hier im Kompressor Podcast Feed finden Sie natürlich noch viele, viele aufregende Themen der Woche oder auch ganz zeitlose Themen. Und wenn Ihnen der Kompressor Podcast Feed gefällt, dann kann ich mir vorstellen, dass Ihnen vielleicht auch unser Deutschlandfunk Kultur Kulturpodcast Lakonisch Elegant gefallen könnte. Den finden Sie auch in der DLF Audiothek oder bei iTunes und bei Spotify. In dieser Woche dreht sich in diesem Podcast alles um das Thema Quarantäne. Vielleicht mal reinhören. Ich könnte es empfehlen. Tschüss.